Ja, wir checken mal ein. Wir sind wieder in meiner Wohnung heute und genießen
den guten Geburtstagswein.
Den guten Geburtstagsrotwein, den mir die Dani geschenkt hat.
Vielen Dank.
Ja, wie gesagt, ich trinke alleine keinen Alkohol und mit guten Freunden. Einen guten Wein teilen ist doch immer super.
Ja.
Und nachdem heute schon September ist und der Sommer bald rum ist, müssen wir das jetzt nochmal hier.
Auf den September.
Auf den September.
Auf Herbst und auf uns.
Auf Herbst und auf uns. Bier am Feierabend. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu
Bier am Feierabend. Das muss auch mal wieder sein. Das haben wir jetzt lange nicht mehr so gemacht, oder?
Nein, das haben wir schon sehr lange nicht mehr so gemacht. Jetzt sind wir heute in illustrer Zweierkombination in meiner Wohnung. Ich bin der Flo und gegenüber von mir sitzt
die Simone. Nein, die Dani. Reingelegt.
Ja, Mensch, Dani hat sich heute an diesem verregneten Montag, so viel glaube ich können wir spoilern, in meine Wohnung gewagt und wir sitzen hier und es gibt nichts, weil ich nicht einkaufen war.
Oh.
Es gab einen Cookie.
Nichts zu essen
gab es. Es gibt aber nichts zu essen. Es gab einen Cookie von Dani und es gibt natürlich, wie immer, weil den habe ich immer im Haus, Alkohol, einen Rotwein, den mir Dani geschenkt hat. Ein Primitivo aus dem sonnigen Jahrgang 2018.
Mhm.
Also einen relativ jungen Rotwein. Genau, den lassen wir uns jetzt schmecken zu zweit und trinken dazu ein bisschen Wasser und unterhalten uns.
Ja.
Wie immer.
Genau, so schaut's aus. Ja, unter anderem über unsere Arbeit, über unser Wochenende, was wir so erlebt haben. Und ich habe dir vorhin ja schon kurz erzählt, ich musste heute ein Video bei ProSieben machen. Es ist etwas nicht sehr Schönes passiert im US-Bundesstaat, den man nicht Arkansas ausspricht, sondern Arkansas. Und zwar gibt es da zurzeit starke Überschwemmungen und es wurde eine Audioaufnahme von einer Frau veröffentlicht, die beim Notruf angerufen hat, weil sie mit ihrem Auto feststecken.
Nicht mehr weitergekommen ist.
Weil es eine Sturzflut gab und da saß sie dann in ihrem Auto fest und wusste nicht, wie sie da rauskommt. Sie war Zeitungsausträgerin und hat dann eben den Notruf angerufen, hat sich nicht aus ihrem Auto rausgetraut, weil sie nicht schwimmen kann. Und die Notrufdame hat dann sehr, sehr blöd reagiert, hat sie ausgelacht geradezu und sehr pampig reagiert. Und das ist natürlich nicht sehr schön, wenn das so die letzte Reaktion ist, die du vor dem Tod hörst, weil tatsächlich ist die Frau dann gestorben, weil das Auto noch in eine Grube gerutscht ist und sie dann eben im Auto ertrunken ist. Und diese Audioaufnahme durfte ich mir dann heute in der Arbeit anhören. Das waren 20 Minuten, es war wirklich schlimm. Ja, und die Polizei hat das eben auch veröffentlicht. Die Frau, die in der Notrufzentrale gearbeitet hat, hatte anscheinend zuvor gekündigt. Das war ihr letzter Abend, deswegen war sie wahrscheinlich, hatte dann nicht mehr so viel Lust, sich Mühe zu geben. Aber das ist natürlich kein Grund, keine Hilfe zu leisten, richtig. Oder dann für jemanden auch da zu sein, dem es offenbar schlecht geht. Und da wollte ich dich fragen, Flo, ob du auch schon mal so eine Situation hattest, wo dir nicht geholfen wurde, wo du Hilfe gebraucht hast.
Ich muss ehrlich sagen, eigentlich nie. Nee.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Also ich
einmal
bin ja eigentlich
auf Holz geklopft.
Ja, mindestens. Eher viermal. Nee, Spaß beiseite, aber ich bin ja immer so jemand, der dann auch immer selber gerne hilft. Also jetzt, es ist noch nie irgendwas passiert, wo ich sage, da musste ich irgendwie so eingreifen, weil sonst was Krasses passiert wäre. Also sowas ist mir auch noch nicht untergekommen. Ja, ansonsten halt mal irgendwie so jemandem die Treppe hochhelfen, jemandem über die Straße helfen, Kinderwagen irgendwo hochtragen, Rollstuhlfahrer in die U-Bahn fahren und so. So kleine Sachen halt, die man gemacht hat und wo man halt geholfen hat. Aber ich sehe manchmal auch, dass das, also gerade letztens war auch wieder so eine Situation in der U-Bahn, da standen irgendwie 5 Leute in der U-Bahn und da wollte ein Rollstuhlfahrer rein und dann hat es irgendwie so gefühlt ellenlang gedauert, bis dem mal jemand geholfen hat, da reinzukommen. Also manchmal ist es schon schwierig, aber das, was du da schilderst, ist natürlich schon krass. Also wirklich.
Ja.
Aber sowas ist mir noch nie passiert. Dir?
Also nochmal auch ganz kurz zu diesem Vorfall. Die Frau meinte dann eben auch, was ich jetzt nicht in das Video reingeschnitten habe, weil ich das wirklich auch zu krass fand. Und meine Chefin meinte dann auch, nee, also auf jeden Fall nicht diese Hilfeschreie oder so dann mit rein, weil das auch too much ist. Sie meinte dann auch, ja, ich würde jetzt natürlich auch gerne noch meine Familie anrufen und meine Freunde, um ihnen vielleicht Tschüss zu sagen, falls ich jetzt sterben sollte. Und dann meinte dann die Dame aus der Notrufzentrale, nein, die können Sie dann anrufen, wenn wir Sie jetzt hier raus befreit haben aus dem Auto. Jetzt halten Sie den Mund und hören Sie mir jetzt zu. Bleiben Sie jetzt mal ruhig. Und schrecklich, weil das war wirklich jetzt, sie hat ja keine Chance mehr, damit ihren Angehörigen zu sprechen. Und dann nur mit dieser dummen Frau. Nee, aber Gott sei Dank ist mir jetzt so in der Art natürlich nichts passiert. Aber ich bin auch einmal in der U-Bahn, da hatte ich irgendwie High Heels an, bin zur Arbeit und bin dann an der Rolltreppe gestürzt. Und kein einziger hat geguckt oder hat mir aufgeholfen oder gefragt, geht's Ihnen gut, alles okay? Und mir war das dann auch richtig peinlich und ich habe mich dann gleich wieder gefasst und bin so weitergegangen. Aber ich war dann auch schon im Nachhinein, dachte ich mir, hätte jetzt ja schon mal jemand was vielleicht sagen können auch, oder?
Eigentlich schon.
Fand ich dann auch blöd.
Aber wo hast du denn in High Heels gearbeitet?
Das war tatsächlich mal, manchmal habe ich halt früher auch mir Mühe gegeben und dachte mir, Mensch, jetzt könnte ich doch mal, ja, Mühe gegeben,
ja,
ich kann mir jetzt auch mal High Heels anziehen. Jetzt bin ich ehrlich gesagt zu faul dafür und denke mir so, wofür denn? Aber ich glaube, das war beim ProSieben-Praktikum 2012 oder so, am Sendlinger Tor. Und ja, halt einfach so. Aber das war untertags. Ja, das fand ich ein bisschen schwach, hat mir niemand geholfen.
Das ist schlecht, ja. Also, daran anknüpfen, was natürlich jetzt auch keine Entschuldigung oder keine Sache sein soll, aber ich, also in Amerika weiß ich es nicht, aber in Deutschland habe ich schon auch so Reportagen oder auch so Dokumentationen gesehen und kenne es auch aus der Lebenserfahrung von Leuten, mit denen man sich unterhält. Es gibt immer mehr junge Leute, die wirklich nicht schwimmen können. Also das hätte jetzt der Frau, vielleicht hätte es ihr nicht geholfen, vielleicht aber schon. Also Schwimmen ist eine Grundkompetenz, die gerade so ein bisschen verloren geht. Und es ist schade, weil schwimmen zu können ist extrem wichtig. Also ich kann nochmal ein lebensnahes Beispiel aus meinem Umfeld erzählen. Also nachdem mein Vater sich ja mit relativ hohem Alter ein Tattoo stechen hat lassen, hat er auch mit Mitte 60 nochmal Schwimmen richtig gelernt. Also er hat wirklich einen Schwimmkurs gemacht im Müllerschen Volksbad, so über 8 Einheiten, weil der zwar schwimmen konnte, aber nie so richtig, dass er gesagt hätte, er ist wirklich sicher. Also das Problem ist...
Seepferdchen gemacht?
Nee, der hat einfach nur so einen VHS-Volkshochschulkurs gemacht. Das Problem ist, er hat ihn gemacht und mittlerweile hat er es aber, glaube ich, nie wieder ausprobiert, weil er halt einfach das überhaupt nicht mag. Also er ist überhaupt kein Schwimmfan. Und hat aber dann wirklich gesagt, ich schleppe mich da jetzt 8 Wochen lang jede Woche da in den Schwimmkurs und lerne nochmal schwimmen. Und das war irgendwie so mit 63 oder 64 hat er dann nochmal schwimmen gelernt.
Cool.
Also er konnte davor schon schwimmen, aber halt nie so sicher, dass er gesagt hat, er ist ein sicherer Schwimmer und deswegen, aber das ist eine Kompetenz, die viele, viele Menschen nicht mehr wirklich können, viele junge Menschen, und das ist schade, weil dann passiert halt sowas. Also
ja.
Das wäre jetzt vielleicht auch anders passiert, wenn halt einfach das Wasser so stark ist, dann kann der beste Schwimmer auch nicht mehr, also wenn die Flut so stark ist, dann kannst du nichts mehr machen. Aber trotzdem ist das bedenkenswert.
Total. Und ich kann mir das ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, wie man, wenn man nie gelernt hat zu schwimmen, wie man dann trotzdem nicht, also, dass man dann untergeht, weil irgendwie hält dein Körper schwimmt doch eigentlich schon immer, also wenn du dich auf den Rücken legst, dann schwimmst du doch eigentlich automatisch oben. Aber ich, auch das mit der Sturmflut, dass man dann im Auto ertrinkt, dass man sich da nicht raustraut irgendwie und wie du vorhin auch meintest, aufs Auto klettert oder so, dass das nicht geht. Ich glaube, man unterschätzt da immer so viel und das ist doch alles gefährlicher, als man denkt. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie so was passieren kann. Wie
ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil vielleicht, wir waren ja Gott sei Dank noch nie in irgendwelchen Sturmfluten und waren noch nie in irgendwelchen Überschwemmungssituationen. Aber, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ganz ehrlich, ja, aber es ist ja auch eine, also nicht schwimmen zu können, jetzt ist ja auch eine Sache, die das fällt ja auch nicht auf. Mhm. Also ich meine, das prüft ja auch keiner. Du sagst ja nicht, wenn du jetzt einen neuen Job suchst, sagst du ja nicht, ja, Einstellungsgespräch, Kriterium, Führerschein Klasse B und schwimmen. Mhm. Das prüft ja auch keiner. Und deswegen ist es ja eigentlich auch nicht gesellschaftlich relevant, so eine Kompetenz zu haben. Aber es ist auf jeden Fall wichtig und ich habe schon mit relativ jungen Jahren schwimmen gelernt. Also ich habe
Auch in der Schule, oder?
Ja, also ich war ja sogar, also, ich war ja sogar im Schwimmverein und habe ja sogar...
bei Wettbewerben war ich sogar mit dabei.
Ja, war ich auch lange Zeit, aber ich habe ja mehr gescheiterte Sportkarrieren hinter mir. Eine davon ist Leistungsschwimmer. da war ich dann aber nie gut genug und ich war dann immer, ab einem bestimmten Punkt war ich immer viel zu faul, um weiter zu trainieren.
Ich war auch nicht gut genug und ich war immer so, Schwimmlehrerin, also du hast am schönsten geschwommen jetzt, aber halt auch am langsamsten. So, deswegen. Und es ging ja auch immer nur um, wer ist der Schnellste, deswegen ja,
und um das raus. Und um das richtig intensiv zu machen, musst du es halt auf Leistung machen. Also das ist dann einfach das. Und da hat mir halt immer die Motivation gefehlt, weil ich wollte eigentlich kein Leistungsschwimmer werden. Und das ist aber, da musst du viel mehr trainieren, musst du viel ehrgeiziger sein. Und, ja. Aber generell schwimmen zu können, um zu überleben. Aber es gibt ja auch, ich meine, du kannst ja auch. Das ist sowas, wovon ich auch immer ein bisschen Angst habe, wenn man jetzt weit rausschwimmt irgendwie auf dem See und du bist ein sicherer Schwimmer, dann kriegst du halt einen Krampf. Wenn du dann einen Krampf, so einen Wadenkrampf oder so in deinem Oberschenkel oder irgendwo so einen Krampf kriegst, dann kannst du schon untergehen, denke ich. Stimmt. Weil dann kannst du das mit den Armen zwar irgendwie halten, aber wenn der Fuß nicht mehr kann und wenn du dann zappelst und wenn alles zuckt und dein ganzer Körper nicht mehr kontrollierbar ist, dann kann das auch schlimm sein. Also es passiert ja wahrscheinlich relativ selten, aber also ich glaube, um jetzt den Bogen nochmal zu deiner Ausgangsfrage uns zu kriegen, also ich glaube, so ertrinken, das ist kein Spaß und das kann schon passieren.
Ist es kein Spaß? Ja.
Also
nee, und da war jetzt doch auch letztens noch diese Geschichte da am Bodensee und dass da ja auch also viele immer mal ertrinken.
Ja, ich glaube, es ertrinken jedes Jahr echt mehr Leute, als man denkt.
Als man denkt,
gerade auch so an so Badeseen und so, da passiert immer mal wieder was, weil die Leute halt vielleicht auch echt nicht so schwimmen können, so sicher sind. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die sind so ein Bekannter von meinem Vater oder ich weiß gar nicht so genau, der hat dann auch einen epileptischen Anfall bekommen. Es kommt da auch wieder noch dazu, das ist wieder was anderes. Also ich glaube, man ertrinkt schon schneller, als man denkt, in Anführungsstrichen. Mhm. Also es geht schon, glaube ich, relativ schnell.
Oder man isst vielleicht zuvor, hat dann vollen Magen, denkt nicht nach und geht dann ins Wasser und allein dann so, ist es ja eigentlich schon gefährlich und kann dann.
Das weiß ich jetzt gar nicht so, ob das nicht so.
War das nicht bei dieser? Okay. Wieder unser Fakten-Podcast. Aber war das nicht bei dieser einen Sportlerin, die da jetzt eben letztens im Bodensee gestorben und ertrunken ist? Dass da irgendwie sowas in die Richtung. Okay, keine Ahnung, bevor wir jetzt da weiterreden, aber es gibt durchaus so Fälle auch, wo Leute sterben, weil sie was davor gegessen haben oder einen Herzinfarkt.
Also ich dachte immer, dass das ein Mythos ist, mit vollem Magen soll man nicht schwimmen. Aber das kann auch sein, dass es kein Mythos ist. Ja. Also ich denke immer, das ist so, was einem Eltern halt gerne erzählen, weil sie das nicht gerne haben und so. Aber wenn da kann auch wirklich was dran sein. Also das ist ja, auch solche Sachen kommen ja nicht von ungefähr.
Mhm.
Also wenn das deine Eltern dir erzählen und meine Eltern mir erzählen und dann vielleicht noch Manus Eltern Manu erzählen, dann haben wir schon drei Treffer und dann ist das ja nicht aus der Luft gegriffen. Dann hat das schon irgendein Fundament und dann kann es natürlich durchaus passieren, dass es irgendwie so mehr als ein urbaner Mythos ist, sondern einfach nur ein, dass es durchaus vorkommen kann, klar. Aber ich hatte mir jetzt halt überlegt, ob es nicht von der Dame am Notruf dann auch eine unterlassene Hilfeleistung gewesen wäre. Hast du aber gesagt nicht, weil sie haben ja jemanden geschickt.
Genau, also der Polizeichef hatte danach auch ein Statement rausgegeben und meinte, unterlassene Hilfeleistung war es jetzt nicht. Sie hat sich jetzt ja sie hat keine Schuld begangen, weil sie hat ja jemanden um Hilfe geschickt. Allerdings kam die Polizei dann erst eine Stunde nach dem Anruf an den Ort, wo die Frau eben mit dem Auto feststeckte. Und da war dann eben schon alles zu spät. Die war dann schon ertrunken. Aber ja, er hätte sich schon gewünscht, dass sie freundlicher reagiert hätte am Telefon.
Irgendwie ja gut, aber weiß man, warum die Polizei erst zu spät kam?
Na, es war halt auch, glaube ich, 4 Uhr morgens, es war dunkel, die haben sie nicht so leicht gefunden, okay. Das war hinter Häusern, irgendwo wirklich recht versteckt und die haben dann versucht, das Handy zu ordnen und dann war es, also es ist alles Wasser viel zu langsam. Ja, sie konnte auch nicht mehr hupen, also in der Audiodatei meinte dann auch noch die in der Notrufzentrale, hupen Sie doch bitte mal, damit wir Sie hören können. Nee, geht nicht mehr, das Auto ist
tot. Ja, das ist die Elektrik und die Elektronik ist halt alles abgesoffen. Das ist halt, ja, das ist aber schon sehr tragisch. Also das ist schon echt sehr krass. Also, dann ist es natürlich einfach nur eine Frechheit, dass die da so angepumpt wurde von der Frau.
Ja.
Aber eine unterlassene Hilfeleistung. Ich hatte das am Anfang so vermutet, dass die dann halt einfach gesagt haben, nee, wir schicken niemanden wiederhören. Ja. Rufen Sie bitte nie wieder an.
Da meinte so, sie schon noch, ja, bleiben Sie bitte dran und halten Sie jetzt den Mund, warten Sie jetzt doch mal so, was hat er denn die ganze Zeit. Da fällt mir jetzt übrigens gerade doch noch eine Sache ein, unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Apropos, wir hatten noch mal eine Drogenfolge, wir zwei.
Ja.
Und ja, 2012 war ich mal mit zwei Freundinnen in Amsterdam und da waren wir halt auch in einem Coffeeshop. Und mir ging es da wirklich echt nicht so gut danach. Also wir hatten irgendwie uns so einen Muffin genehmigt. Und ja, ich kam dann auf die grandiose Idee, unseren Hostel-Typen, also den Empfangstypen zu fragen, wo dann die nächste Polizeistation ist oder das, die nächsten Leute, wo einfach Leute sind, die mir helfen können, damit es mir wieder besser geht. Mhm. Und er hatte gemeint, ja, so ein Zufall, nächste Polizeistation ist hier gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und dann bin ich halt losgerannt. Auch doof, dass er mir das gesagt hat eigentlich. Dann bin ich zur Polizei und meinte dann halt, ja, könnten Sie mir bitte helfen? Mir geht's nicht gut und ich würde einfach wieder gerne normal sein und so. Und die haben mich ausgelacht. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich habe da schon alles noch mitgekriegt, aber ich konnte mich einfach selber nicht mehr so richtig beherrschen. Ja, ja. Und naja, weil halt die Polizisten in Amsterdam, die erleben das wahrscheinlich jeden Abend, dass da irgendwelche Touris
das nicht einschätzen können
und da eine Grenze überschreiten und haben halt auch keinen Bock mehr. Und ja, und die konnten mir dann auch nicht helfen und letzten Endes, naja, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber war es dann schon ein bisschen blöd, weil ich wirklich sehr hilflos war und auch gar nicht mehr Orientierung hatte und wusste, wohin. Und irgendwann hat mir dann eine Frau auf der Straße geholfen dann irgendwie, weil die gesehen hat, mir geht's nicht gut und so. Aber die Polizisten waren keine Hilfe für mich. Wirklich gar nicht.
Ja, das ist also, das sind auch so Sachen, aber du hast es ja mit Freunden gemacht oder mit einer Freundin oder
ja. Ja, aber ich bin so alleine auf die Polizeistation. Ach, okay. Die anderen zwei waren so...
Längst weg.
Die waren ausgenockt, waren Gott sei Dank so vernünftig und sind im Hostel geblieben. Ich bin die, die durchgedreht ist und wild in der Stadt umhergelaufen ist. Also.
Ja, das muss ich ja sagen. Also ich bin ja ein Drogen sehr abgeneigter Mensch.
Ich nicht? Ja, natürlich ich auch. Also seitdem muss ich sagen, nie wieder. Und das war so schlimm und dumm, aber wir hatten das nicht einschätzen können, dass das dort halt so viel stärker ist jetzt als was wir vielleicht sonst irgendwo schon mal ausprobiert haben. Außerdem waren das Muffins, wo wahrscheinlich nicht Marihuana oder irgendwie, ich kenne mich da auch nicht so aus, wie man merkt, sondern wo Pilze drin waren, die halt auch Halluzinationen hervorrufen. Und die Leute in diesem Coffeeshop waren halt selber auch schon so high, dass sie uns nichts mehr erklärt haben. Und wir dann natürlich nicht Bescheid wussten.
Ja, okay. Mhm. Also davor hatte ich auch bei meinem Amsterdam-Trip Angst. Deswegen habe ich das, also mich hätte es, ich sage jetzt wirklich mal, das hätte mich schon interessiert. Aber
diese Erfahrung brauchst du nicht.
Wirklich. Nee, diese Erfahrung brauche ich nicht, aber ich weiß aus sehr...
geringer, ja, dass man die Kontrolle
verlieren kann. Nein, ich weiß aus sehr wenig Erfahrung, aber ich weiß es, wie Kiffen bei mir reagiert, was das für eine Wirkung hat. Die kann ich auch einschätzen und mich hätte es schon interessiert, ich glaube, war vor 3 Jahren in Amsterdam, 2 oder 3 Jahre, aber ich war halt alleine und da hatte ich halt echt Angst vor genau sowas. Dann passiert irgendwas, was ich gar nicht einschätzen kann und dann komme ich nicht mal mehr vom Coffeeshop ins Hotel und dann kann ich das gar nicht einschätzen und dann passiert mir genau sowas und davor hatte ich halt Angst. Wenn ich das jetzt mit Freunden gemacht hätte, hätte ich gesagt, ja gut, kann man ausprobieren. Wenn ich es mit Freunden gemacht hätte, die gesagt hätten, sie probieren nichts, noch besser. Aber so hätte ich mich das nie getraut. Und ich glaube, du hast schon recht, man braucht es nicht. Also Finger weg von Drogen, jeglicher Art.
Ja, und da kommen wir hier wieder zu unserem Wein. Natürlich ist das auch eine Droge, ja. Aber ich sag mal so, dieses Pilzzeugs, gerade wenn du vielleicht auch eine blöde Stimmung am Vortag hattest oder so, und dann verstärkt es das halt auch einfach nur. Also wenn du Angst davor hattest, wir hatten davor auch was in der Stadt, was Blödes erlebt. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Wir wurden in der Stadt verfolgt von so einem komischen Dieb, wahrscheinlich. Und diese Angst hatten wir dann natürlich auch am Abend. Und es war irgendwie alles, ja.
Ja, nee, natürlich, also da kommt vieles zusammen und dann kann man sich das aber auch echt sparen. Aber natürlich, wenn dir dann die Leute nicht helfen und dich dann auch auslachen, weil sie sagen, ja, dummer deutscher Tourist oder dumme deutsche Touristin, ist natürlich schon auch grob.
Ist halt fies, weil... ja, man kann dann irgendwie auch nicht mehr so wahrscheinlich die Polizisten echt so einschätzen, was ist jetzt noch ernst zu nehmen und was nicht, aber irgendwie muss man doch einen Blick noch dafür haben. Genau, ja, so eine natürlich. Ähnliche Story war auch letztens mit einer in den USA, die Polizei, da hat ein Junge die Polizei angerufen, um eine Pizza zu bestellen und dann ist der Polizist tatsächlich mit einer Pizza zu ihm nach Hause und hat ihm die vorbeigebracht, so als lustige Aktion und das ging dann auch, glaube ich, auf Social Media oder so, aber die haben auch einen Shitstorm kassiert dafür, weil sie dann eben, weil ihnen gesagt wurde, ja, hattet ihr dann nichts Besseres zu tun in der Zeit? Was wäre jetzt, wenn die jetzt zum Beispiel der Frau in dem Auto nicht helfen konnten, weil sie stattdessen dem Jungen gerade eine Pizza gegeben
haben? Ja, also natürlich, so, klar. Sowas kann passieren, aber das darf man halt auch nicht aufwiegen. Das ist halt immer das Problem.
Ja.
Aber generell schwierig.
Ja. Voll.
Gebe ich dir recht. Also Amsterdam ist eine super tolle Stadt. Wir wollen jetzt nochmal eine Lanze für Amsterdam brechen. Auch ohne die Drogen ist es großartig. Wie kommen wir zu unserem nächsten Thema? Wir haben uns noch aufgeschrieben, weil wir uns gerade vorher lose noch drüber unterhalten haben, über das Studentenleben.
Viele Studenten wohnen auch in Amsterdam.
Und damit haben wir die Bögen geschlagen. Nein, super. Ich bin drauf gekommen, so generell, weil ich so in meiner Arbeitsumwelt und in meinem Arbeitsumfeld auch feststelle, dass Studenten heutzutage jetzt immer im Vergleich zu meinem Studium, was jetzt doch schon ich studiere seit 9 Jahren nicht mehr. Das ist schon echt eine lange, lange Zeit. Ich habe 2010 im Februar bin ich fertig geworden. Also schon seit fast 10 Jahren bin ich kein Student mehr. Wie hoch der Druck ist auf Studenten. Also wie schwer es ist für Studenten in diesem Bachelor-System nebenher noch Dinge zu machen. Also so viele Leute haben gar keine Zeit mehr, weil sie sagen, hey, ich kann mir München, und da kommt natürlich auch der Kostenfaktor München hinzu, ich kann mir München nur noch leisten, wenn ich am Wochenende arbeite, da kann ich nicht noch irgendwie Seminar XY besuchen, auch wenn ich Bock drauf hätte. Aber es ist hier so teuer, dass ich einfach die Kohle brauche.
Mhm.
Wie siehst du das? Wie ist das aus deinem...
Also bei mir ist das Studium jetzt 3 Jahre her. Ich habe aber auch einen Master in London gemacht und das ist ja nochmal, also das ist ja wirklich fernab von Gut und Böse. Also wie die Studenten das in London schaffen, die sich auch noch das Studium selber finanzieren müssen, dass das sauteuer ist. Also
und wo wohnen
dann
müssen,
am besten natürlich über irgendwelche, Stipendien, das Studium natürlich kriegen. Dort, also die Mietpreise in London, ist ja eh das Dreifache nochmal hier von München. Wie die das da schaffen, keine Ahnung, verstehe ich wirklich nicht. Ich weiß es nicht, also wirklich nur über die Eltern oder so. Aber ich habe das nur geschafft, weil ich eben über das Erbe von meinem Opa mir das so ein bisschen auch leisten konnte. Auch auf
weil ich sehr reich bin.
Ja, auf eine günstigere Uni zu gehen, ja, die nicht so viel gekostet hat. Ich habe in London dann auch gearbeitet als Nanny und ich kann jetzt auch nur noch den Vergleich zu meinem Bachelorstudium hier in München sagen. Da hatte ich schon, glaube ich, noch besser auch jetzt als die Studenten hier. Ich krieg's ja auch über die Arbeit und so mit.
Dass, ja, eben.
Es ist wirklich, die Mietpreise werden immer höher, du kriegst aber nicht mehr Gehalt, also du musst ja trotzdem irgendwie einfach noch über
die Lebenshaltungskosten werden auch immer höher, also es ist ja auch, München kostet alles. Ja auch und aber da war ja dann das Erbe von deinem Opa auch sowas gut.
Wirklich, ja.
Weil das ist ja auch Geld, mit dem man dann, ich meine, dein Opa hat nichts mehr davon und du kannst dann studieren, das ist ja schon mal gut.
Also. Ja, meine Cousins und Cousinen haben das für ihr Auto ausgegeben, ich habe kein Auto, aber das braucht man ja auch nicht in München.
So, ja. Carsharing ist das Zauberwort.
Ja.
Doch, Carsharing ist das Zauberwort. Warum?
Na gut, weil es einfach viel zu viele Autos gibt hier in der Stadt und das regt mich auch auf.
Ja, aber wenn du Carsharing nutzt, dann hat ja jeder kein eigenes Auto mehr. Dann kannst du ja sagen, wir nutzen ein Drive Now.
Genau.
Wir nutzen ein
Car. Ja, deswegen ist es gut.
Okay,
ist
das
gut.
Meinst du jetzt, okay.
Also, ich meine, es ist gut, kein eigenes Auto zu haben, weil wenn man eins hätte, würde man hier noch mehr Platz verbrauchen und dann hat das alles gar keinen Sinn mehr.
Ich hatte vor ein paar Jahren noch ein eigenes Auto. Ich bin der glücklichste Mensch, seit ich keins mehr habe. Nein, das ist wirklich super. Also
echt?
Ja. Also ich hatte das und das stand bei meinem Vater und das hat Stellplatzgebühr im Monat von 45 Euro gekostet, was eh sehr günstig
auch
ist.
Dazu, ja.
Aber das sind natürlich auch 500 Euro im Jahr. Fast 600 und ich habe es dann auch hier ab und zu gehabt, dann hatte ich aber halt auch hier keinen festen Parkplatz und keine Tiefgarage, sondern ich hatte nur so eine Stellgelegenheit, aber versuch mal hier in der Maxvorstadt in München einen Parkplatz zu kriegen. Also das ist immer so, du fährst aus der Arbeit 10 Minuten, ja, du fährst aus der Arbeit 20 Minuten her und suchst aber noch 25 Minuten Parkplatz. Also nee, brauchst du hier in München nicht. Und deswegen sind so Sachen wie DriveNow, Car2Go, das sind gute Alternativen für Kurzstrecken. Und jetzt ja auch die E-Scooter. Wobei, da gibt es einfach jetzt mittlerweile zu viele Anbieter. Ich bin gespannt, wie der Markt sich da reguliert. Es gibt ja 5 oder 6 Anbieter mittlerweile. Es ist wieder neuer dazugekommen, habe ich gesehen. Es gibt diese schwarzen E-Scooter jetzt. Hast du die schon mal gesehen?
Nur orangene und grüne und jetzt halt noch die schwarzen. Ne?
Genau, es gibt jetzt wohl irgendwie diese schwarzen, die heißen, ich weiß, ich habe es nicht geguckt, also es gibt ja die, die mit der MVG kooperieren, die heißen ja Tier. Mhm. Und dann gibt es jetzt irgendwie schwarze, die heißen Beast. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, egal, vielleicht ist es jetzt auch komplett falsch. Auf jeden Fall, es gibt einen neuen Anbieter und es sind jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Player. Und es ist schon krass. Also es ist einfach ein bisschen krass. Aber mal schauen, wie sich da der Markt auch entwickelt.
Ja, und dann. Es gibt einfach so viel Möglichkeiten in jeglicher Hinsicht. Also von Apps, von Mobilität, von Studiengängen, von Arbeiten, von du musst da im Ausland sein, du musst dies machen und irgendwie das stresst vielleicht auch einige, oder? Also um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du versuchst irgendwie dazu zu den Studenten zu kommen, von den E-Scootern.
Ich denke mir nur gerade, also früher gab es einfach noch nicht so viel Sachen, über die du nachdenken musstest und deswegen auch vielleicht weniger Probleme und dann warst du so glücklicher auch, oder? Und jetzt fühlen sich auch viele gestresst durch diese ganzen Angebote und dann halt noch zusätzlich, weil du dir nicht so viel leisten kannst und so viel tun musst dafür und arbeiten musst und Geld verdienen musst und
ja, das stimmt schon. Das
spielt alles so mit ein.
Das stimmt, aber die Auswahl an Seminaren und so ist natürlich auch höher an den Unis jetzt. Also bei mir war das halt so, bei mir hat halt am Anfang mal jemand gesagt, ja, du brauchst dann am Ende dann die und die Scheine und bring bitte das und das zur Zwischenprüfung und mach die Zwischenprüfung vielleicht nach dem und dem Semester. So, das war bei mir damals so. Und darüber hinaus hat das aber halt niemand kontrolliert. Das heißt, es hat keiner gesagt, hey Florian, hast du deinen Schein schon? Hey Florian, hast du das schon gemacht? Das war mir halt selbst überlassen. Und ich konnte halt immer das machen, was ich machen musste für mein Studium. Das war so das Minimum. Und ich konnte halt Zusatzangebote wahrnehmen oder halt auch nicht. Also ich habe es ja so gemacht, weil ich habe ja noch Studiengebühren gezahlt. Nicht die ganzen 9 Semester, aber zumindest ein Teil davon. Also es waren zwischen 500 und 300 Euro jedes Semester, die ich noch zahlen musste. Und ich habe halt versucht, möglichst viele Sachen halt dann noch wahrzunehmen. Also ich saß halt dann morgens auch mal um 8 in einer Psychologievorlesung, die mich interessiert hat, obwohl ich da halt null Abschluss machen konnte und obwohl ich das nicht einbringen konnte in irgendwelche Leistungen am Ende und es am Ende eigentlich eh nur auf 3 Prüfungen ankam. Aber ich habe mir das halt einfach so, das hat mich halt interessiert und habe mir gedacht, okay gut, jetzt setzt du dich halt mal so in Wirtschaftspsychologie rein oder hey, jetzt setzt du dich in Werbepsychologie einfach nochmal rein.
Ohne den Stress im Hinterkopf
zu haben. Ohne den Stress, ich muss einen Schein machen. So, ich bin halt hin und ich bin halt nicht hin. Und das war so das, was mir gut tat, weil ich dann halt echt viel ausprobieren konnte. Und das ging halt auch ohne Probleme. Da ist nicht aufgefallen, ob ich drin sitze in der Vorlesung oder nicht. Und mittlerweile sind in den letzten 10 Jahren die Studentenzahlen ja auch nochmal größer geworden. Haben sich nochmal verstärkt, sind nochmal intensiver, gibt immer noch mehr Studenten. Der Campus wächst, aber der wächst nicht schnell genug. Das LMU-Campusgebäude, wo soll das hin? Das Hauptgebäude ist immer das Hauptgebäude. Die Räume dort sind immer die gleichen. Die können ja auch nicht einfach Räume anbauen. Natürlich können sie das LMU-Studienzentrum alles ein bisschen ausverlagern und auslagern. Das passiert ja auch. Neue Lokalitäten und neue Orte halt auch generieren. Aber es ist schwierig, für immer mehr Studenten mehr Raum zu schaffen. Und deswegen ist es für die Studenten halt auch Stress, weil du halt einfach auch da sein musst und weil du nicht mehr sicher sein kannst, dass bloß 10 Leute mit dir in dem Seminar sitzen. Da sitzen halt plötzlich 30 Leute in dem Seminar. Dann versuchen es natürlich die Dozenten auch, dass sie sagen, ja, Anwesenheitspflicht, wenn ihr 2x Fehlzeit raus. Weil sie natürlich das auch irgendwie regulieren müssen. Also ich beneide keinen Studenten mehr.
Das Grundproblem ist eigentlich nur, es gibt zu viele Menschen. Verstädterung.
Du hast es gesagt, es gibt einfach zu viel. Nee, das Grundproblem ist, das kann ich jetzt aber hier aus meiner Position halt niemandem vorwerfen, weil studieren halt einfach zu viele Leute. Zu viele Leute versuchen was Akademisches. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich kann aus dem Stegreif 7 Lehrer anrufen, aber ich kann keinen anrufen, der meinen Abfluss repariert. Also, so, das ist jetzt meine Lebenswirklichkeit. Ich habe kein Handwerk.
Aber es gibt doch trotzdem noch nicht genügend Lehrer auch.
ja, das ist jetzt vielleicht nochmal ein Grundproblem, weil halt immer eingespart wird und vielleicht gerade in den Niederen, also gerade so Realschul-, Hauptschul- und Grundschullehramt wird vielleicht gespart. Aber ich glaube, gymnasialmäßig sind wir gut abgedeckt mit Lehrern. Hm. Also, oder sagen wir es anders, ich kann 5 Akademiker anrufen, aber ich kann keinen anrufen, der meinen Abschluss repariert. Ja. Das ist halt so das Problem. Ich kenne halt auch einfach aus meinem Umfeld kaum jemanden, der irgendwie Handwerker geworden ist. Das hängt natürlich auch mit der Schulbildung zusammen. Wenn man aufs Gymnasium geht, dann studieren halt da einfach die meisten Leute. Aber generell machen schon viel mehr Leute ein Studium als eine Ausbildung.
Das stimmt.
Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Mhm. Vielleicht.
Anderer Fact, der ESC nächstes Jahr soll auch in Rotterdam stattfinden und nicht in Amsterdam, weil es da zu viele Touris gibt schon. Dann würde die Stadt komplett aus allen Nähten platzen.
Okay.
Ja. Wollte ich auch nur mal kurz
sagen. Das ist aber ein Fakt.
Ey. Ich meine, wenn du auch die Auswahl hast, als Student entweder in Amsterdam zu studieren oder in Rotterdam, würdest du ja auch eher nach Amsterdam gehen. Also es ist irgendwie alles, konzentriert sich auch immer so auf die typischen. Du gehst auch eher nach München
als nach Essen.
Essen, ja, so. Genau.
So. Also nichts gegen Essen, Ruhrgebiet, super.
Aber Essen ist einfach abgrundtief.
Nee, also es gibt im Ruhrgebiet ja wirklich, ich habe ja meine Ruhrgebietserfahrung gemacht und es gibt sehr, sehr schöne Städte dort. Also Bochum ist eine bombastische Stadt, Dortmund ist super. Kann ich jetzt mal hier so droppen. Nein, aber Spaß beiseite, natürlich hat München eine sehr hohe Lebensqualität. Das kostet aber auch Geld. Mhm. Und um hier leben zu können. Also man müsste mal diesen Mietmarkt hier ein bisschen in den Griff kriegen, was hoffentlich irgendwann mal passieren wird, aber es ist halt schwierig.
Ja.
Und gerade für Studenten ist es halt noch schwieriger. Also ich meine, ich bin hier in meiner Einzimmerwohnung in der Maxvorstadt und es ist vollkommen okay. Mein Vermieter ist super.
Du hast super Glück gehabt.
Es gilt einfach das, was mein Vermieter am Anfang zu mir gesagt hat. Wenn wir uns vertragen wollen, haben wir keinen Kontakt. Ich habe zu meinem Vermieter keinen Kontakt, weil...
das hat er zu dir gesagt?
Naja, das Problem, also was ist das Problem? Das Gute ist halt immer so, ja, also am besten läuft es dann, wenn wir uns nicht sehen. Mhm. Weil ich will nichts von meinem Vermieter und er will nichts von mir.
Ja gut, das meint er ja eigentlich nett.
Genau, ja, das ist auch absolut nett gemeint, klar. Das ist so, ich habe, ich beschwere mich jetzt nicht. Also ich habe hier seit 5 Monaten ein Gerüst von meiner Tür, von meiner Balkontür, da kann ich jetzt nichts dafür. Aber ich bin da jetzt tolerant und dann ist er auch tolerant und das ist so ein Geben und Nehmen. Das ist so der Münchner Mietmarkt. Drüben gegenüber von mir wohnt auch eine WG. Die sind aber auch super, die haben mich auch schon mal zu ihren Partys eingeladen. Die feiern so einmal im Monat, dann ist es halt mal so ein bisschen laut, aber da muss man auch, ich meine, wenn ich dann mal 50 oder 60 bin, denke ich da vielleicht anders drüber als mit 35, geht schon noch. Mhm. Und deswegen ist das hier eine gute Gegend, da hat man Glück gehabt und es ist alles super, aber es gibt viel mehr Stress für Studenten.
Ja.
Also ich meine, ihr habt ja in eurer WG auch Glück, dass alles passt.
Die jetzt ja bald auseinander geht, aber ja.
Aber da passt die Lage, da passt der Preis, das ist ja auch super.
Ja.
Muss man auch erstmal finden. Das
stimmt. Doch Leute, die uns geht es da schon echt ganz gut.
Die zahlen 700 Euro für 20 Quadratmeter. Gibt es auch in der Stadt. Also.
Ach Mensch, ich würde mal sagen... man sollte da einmal mehr auch wieder zu schätzen wissen, was man so hat und vor allem auch, dass wir gesund sind.
Ja, eben,
und
genau, vor allem geht, das.
Das ist da eh das Wichtigste.
Und nicht das vermissen, was man nicht hat.
Eben.
Das ist ja immer das Credo. Immer auf das stolz sein, was man hat und nicht immer das dem hinterher trauern, was man nicht hat.
Stimmt, da hattest du doch auch nochmal so eine gute Anekdote gebracht, irgendwann schon mal.
Eine gute Anekdote.
Dass auch so ein bisschen Depri ist, so eine Story.
Was?
Ja, da muss ich nochmal
forschen. Das musst du rausschneiden.
Aber das, nein.
Kommst du drauf?
Eventuell kommen unsere Fans drauf.
Und, oh Gott.
Mit Anekdote zu diesem Thema. Wir haben es so gut, weil wenn wir es schlechter hätten, dann wären wir tot oder irgendwie so.
Oh Gott. Das habe ich nicht gesagt.
Du hast mir mal so ein Bild geschickt, so ein Meme oder sowas.
Ach so, das weiß ich nicht mehr. Naja, ich habe ein Lieblingszitat von Konfuzius.
Ja?
Das geht in die richtige Richtung.
Erzähle.
Ich glaube, es ist von Konfuzius. Also es ist ein sehr schönes Zitat. Es ist es heißt leuchtende Tage.
Leuchtende Tage.
Nicht weinen, dass sie vorüber, sondern lächeln, dass sie gewesen. Das geht in die richtige Richtung.
Das geht
in die richtige Richtung. Soll immer das genießen, was man hat und hatte, und nicht über das lamentieren und trauern, was man nicht hat und nicht hatte. Deswegen wird es jetzt Zeit für einen sehr melancholischen Songtipp.
Ja, sehr gerne. Was hast du denn rausgesucht? Das ist alles noch aus, oder? Nein. Was hast du denn rausgesucht?
Ja, vielleicht können wir noch ganz kurz diesen Sachverhalt, weil wir haben ja noch, Simone ist ja nicht da und wir haben ja noch, ja, wir haben noch 5 Minuten haben wir Zeit, oder? Ja. Nee. Ich möchte mal etwas auf die Playlist und auf unseren Song-Tipp setzen, was wir eigentlich nie haben, weil es ist einfach was komplett Unbekanntes und was man eigentlich nicht so wirklich kennt. Eine Freundin, eine Bekannte hat mit einem anderen Kumpel, der mittlerweile leider nicht mehr in München wohnt, die haben eine Band oder ein Musikprojekt, nennen wir es nicht Band, nennen wir es Musikprojekt, gibt es auch auf Spotify, das heißt The Baby and the Dog. Mhm. Und die haben einen Song, der heißt Robert Lewandowski, wie der Fußballer. Den höre ich zurzeit sehr, sehr gerne. Der ist auch schwer melancholisch. Und der geht so ein bisschen darum, dass es immer Leute gibt, die halt nicht im Vordergrund stehen, die nicht im Fokus stehen und halt nicht wirklich vielleicht die Anerkennung kriegen, die sie kriegen müssten, aber die halt trotzdem da sind und wichtige Arbeit machen. Und das ist so ein bisschen so, der Hintergrund ist jetzt so, Songanalyse im Schnelldurchgang von Flo. Robert Lewandowski ist ja auch eher ein Spieler, der im Mittelpunkt steht, weil er halt einfach Tore schießt. Die Arbeit oder die Vorarbeit, damit er Tore schießen kann, machen aber andere. Die kommen aber nicht wirklich zur Geltung, sondern er ist halt der Stürmer und er ist halt der im Mittelpunkt steht. Darum geht es auch so ein bisschen in dem Song. Mhm. Und wir müssen zwar nicht wie Robert Lewandowski sein, das verlangt auch keiner, aber es ist ein schöner Hinweis und ein schönes melancholisches Herbstlied. Aha. Es wird jetzt auch Herbst, es ist September, die Wiesen naht, danach ist Oktober, dann herbstelt es überall und generell. Und das ist ein sehr schönes Lied und das höre ich gerade sehr gerne. Die haben auch noch ein paar andere Songs, The Baby and the Dog, könnt ihr mal auf Spotify gucken. Wir verlinken das Video natürlich auch wieder. Es ist ein bewegtloses Video, das heißt, man sieht einfach nur einen Screenshot und dazu läuft die Musik, aber es ist sehr, sehr schön. Es ist professionell produziert und es geht so um all die Leute, die ein bisschen im Hintergrund stehen. Die kennst du sicher auch, so Leute, die nicht im Fokus sind.
Die Hintergrundmänner, auch genannt.
Aus den
Boygroups zum Beispiel. Der Kevin von Backstreet Boys.
Das geht so in eine ganz ähnliche Richtung. So Leute, die nicht immer, gut, aber da geht es jetzt mehr so um, Dani macht die Arbeit in ihrer Arbeit und ihr Chef heimst die Lorbeeren ein. Dani macht die Arbeit und die Kollegin kriegt das Lob. So um die Sachen geht es.
Ja, also, gutes so. Thema, ja, voll. Also das stimmt, dass oft, aber oft merkt man dann erst, dass diese Hintergrundmänner oder diese Robert Lewandowskis, wenn die dann mal, nee, oder nicht Robert Lewandowskis, eben aber nicht, die anderen, die ihm dann quasi die Bälle zuschießen, die er dann quasi ins Tor schießt, wenn die dann mal fehlen, merkt man erst, was man an ihnen hatte.
Das merkt man aber immer erst danach.
Ja.
Und der Hintergrund ist, glaube ich, auch, dass das kann jetzt auch jeder x-beliebige andere Superstürmer dieser Fußballerwelt sein, aber ich glaube, Katrin, da ist der Hintergrund der, dass die sehr großer Dortmund-Fan ist und als Robert Lewandowski noch bei Dortmund gespielt hat, bevor er zu Bayern gewechselt ist, und das ist so der Hintergrund, so. Das kann jetzt auch irgendwie, weiß nicht, ich kann es auch Cristiano Ronaldo nennen, aber das singt sich halt auch nicht so schön.
Ja, das
stimmt. Ich glaube, Robert Lewandowski ist dann auch ein songtechnisch besser umsetzbarer und besser singbarer Name, deswegen. Nee, aber das ist wirklich, das ist ein sehr schöner Song, der ein bisschen depressiv stimmt und der einen ein bisschen nachdenklich macht und vielleicht so die eigene Hintergrundmänner-Situation, Hintergrundfrauen-Situation auch ein bisschen hinterfragen lässt. Und oder auch mal, wo man sich denkt, hey, bin ich auch so ein Hintergrundmann oder so eine Hintergrundfrau?
Und kann ich vielleicht dann auch noch netter zu meinen Mitmenschen sein, zu den Hintergrundmännern, Hintergrundfrauen?
Ja, oder so, und, wenn du jetzt der Robert Lewandowski bist. Und Hilfe leisten. Ja, und da schließt sich, ja, das ist jetzt schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber...
Super, Hilfe leisten und die Miete der anderen eventuell mitzahlen.
Aber es ist ein schönes Schlusswort, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Das klingt sehr interessant, ja. Danke Flo für diesen Songtipp.
Wie gesagt, das ist jetzt nicht der Right Said Fred Party Song.
Kann auch mal was anderes sein.
Auch mal was anderes. Und das gibt's auf Spotify und das ist sehr schön. Und die sind beide, Alex Burkhardt und Katrin Feiburghaus, sind super Menschen und super Künstler. Und die kann man mal mit einem Spotify-Stream oder mit einem YouTube-Klick glücklich machen.
Sehr gut. Ja, Flo, dann stoßen wir nochmal drauf an.
Wir stoßen mit dem restlichen Rotwein, den wir noch haben.
Trinken
wir
den noch zu Ende.
Ja, wir trinken den noch zu Ende und dann müssen wir morgen alle wieder arbeiten.
Ja, Mensch. Bis zum nächsten Mal.
Bei
Wir
am
Feierabend.
Wir am Feierabend. Der Podcast.